Jesus, hab Dank, dass wir auf dich trauen dürfen und dass wir vertrauensvoll Gottesdienst feiern dürfen, ohne Angst, dass wir zu dir kommen dürfen mit allem, was uns bewegt. Und wir bitten dich, dass du die Zeit, die wir jetzt haben, während der Predigt segnest, dass du uns ins Herz sprichst, was wichtig ist, was gut ist für unser Leben. Darum bitten wir dich. Amen. Ihr Lieben, ich möchte der Predigt heute drei Worte voranstellen, die ich euch bitte im Kopf zu behalten. Als kleine Hilfe bekommt ihr das auch vorne angebeamt und das geht auch nicht weg. Das verändert sich über die Zeit. Diese drei Worte, geh in Gnade. Wie gesagt, die verändern sich im Laufe der Predigt, vielleicht auch für euch selber verändern die sich auch inhaltlich. Und ihr könnt ja vielleicht jetzt schon mal überlegen, was heißt das eigentlich für dich? Also was heißt das Gehen, was könnte das bedeuten? Was bedeutet Gnade für dich? Ist das eine Worthülse? Ist das etwas, was du immer wieder hörst in Gemeinde? Hast du da eine ganz konkrete Vorstellung, was Gnade für dich bedeuten könnte? Macht das irgendwas mit dir in deinem Leben? Oder ist es so, gehört halt dazu zum Vokabular, wenn du unter Christen bist, dann sagt man immer mal Gnade, wirft man immer mal so Gnade ein, dann ist es nie falsch. Was macht das mit dir? Ich lese uns mal den Predigttext für heute vor. Da steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 9. Da steht Folgendes. Und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren ängstlich und zerstreut, wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und Jesus rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Jetzt lasse ich die Nennung der Jünger aus und mach weiter. Diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach: Geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht nicht in eine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Okay, für einen Kenner der Bibel und das vor allem des Neuen Testaments, der wird sich denken, okay, Jesus tut Jesus-Dinge. Das, was Jesus nun mal macht, also er geht rum, er heilt Leute und er predigt und redet. Jesus redet vom Reich Gottes. Das ist auch schon so ein Begriff, den muss man eigentlich erklären. Jesus hat diesen Begriff mal ganz gut erklärt, nämlich mit einem Prophetenwort. Da hat er gesagt: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium, die gute Nachricht, den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Das macht Jesus, davon redet Jesus, von Befreiung, von Heilung. Und Heilung ist nicht immer nur, das dürfen wir nicht immer nur so ganz körperlich verstehen, das hat Jesus auch gemacht, aber es geht, glaube ich, wenn Jesus Menschen begegnet ist, ging es auch um innere Heilung. Und die Dämonen, da hat man, manche haben dann sehr klare Vorstellungen von bösen Geistern, aber ich kann mir vorstellen, dass da auch noch mehr drunter gefallen ist. Alte Dinge, Altlasten aus dem Leben, die man so mitgenommen hat. Das hat Jesus gemacht. Die ganze Zeit Menschen begegnet, die arm waren, Menschen, die krank waren, Menschen, die bedürftig, ängstlich waren und so weiter. Und er betet für sie. Und das, was da passiert, das nennen wir eine Offenbarung Gottes. Man kann ja über Gott viel denken. Man kann sich überlegen, ah Gott, das ist bestimmt so einer, das ist ein Strenger. Oder, ach Gott ist so ein ganz Lieber, der macht nie irgendwas. Man kann ganz viele Bilder von Gott haben. Das, was hier passiert, ist eine Offenbarung Gottes. Gott zeigt etwas von sich selbst. Gott zeigt, wie er ist. Also das ist nicht nur so dieses, was wir so kennen, dieses in der Gemeinde ist man dann auch mal nett, zu Hause ist man dann wieder anders, sondern Gott ist so. So wie Jesus da sich zeigt, so ist Gott. Das ist auch keine zeitliche Erscheinung, so nach dem Motto, Jesus war irgendwie im Promotion-Team, ja, der hat ein bisschen Werbung gemacht für Gott und danach kommt der Vertrag, so, dann wird's ernst. Gott war mal für eine kurze Zeit so, sind 2000 Jahre rüber vorbei, ja, jetzt genug geheilt und genug Leute irgendwie versorgt, jetzt ist gut, jetzt ist Gott wieder anders. Nein, das ist ein integraler Bestandteil Gottes. Heilung, Freiheit und Gnade. Und jetzt sieht Jesus diese vielen Menschen und wir können uns das leicht vorstellen, wie Menschen, wenn schon einer heilen kann, wie alle kommen und wie die Wiese oder was auch immer, der Dorfplatz voll ist und er sieht, wie bedürftig sie sind. Und er sieht, dass die Menschen ängstlich sind und wie zerstreut, wie Schafe ohne Hirten. Und das steht wörtlich so, das schlägt Jesus auf den Magen. Das geht ihm richtig ans Gedärm, das geht ihm richtig tief. Das berührt ihn, das ist nichts, was er zur Kenntnis nimmt und denkt, ah ja, come on, die Hälfte wird sich eh nicht bekehren, keine Ahnung, irgendwie ist auch nicht so wichtig oder irgendwie so. Das geht ihm richtig nah und schlägt ihm auf den Magen. Überleg dir das mal. Wenn du glaubst, von Gott entfernt zu sein, schlägt ihm das auf den Magen. Wenn du an dir selber verzweifelst, schlägt es Gott auf den Magen. Wenn du glaubst oder nicht mehr weißt, wo es weitergeht, schlägt es Gott auf den Magen. Jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen für die Situation damals, warte mal, Moment mal, Israel war doch gar kein, es war jetzt kein weltlicher Staat. Ich meine, da gab es doch die Pharisäer und da gab es doch die Schriftgelehrten. Da gab es doch die Synagogen, wo die Menschen hingehen konnten. Warum sind die Menschen ängstlich und zerstreut? Es gab doch Leute, die wussten, wie Gott ist. Vielleicht kann sich der eine oder andere von euch, das ist jetzt fast ein Insider, wir hatten mal jemanden da, der hieß Johannes Reimer, der ist ein Professor, der Mission quasi lehrt in Afrika, aber auch hier in Deutschland arbeitet. Und der hat gesagt, er macht das manchmal, wenn er zum Predigen eingeladen ist und in eine andere Stadt fährt, setzt er sich ins Taxi und sagt zu dem Taxifahrer, fahren Sie mich an einen Ort des Friedens. Er sagt, die Taxifahrer sind noch nie auf den Gedanken gekommen, ihn zu einer Gemeinde zu fahren. Die haben alle möglichen Ideen, aber der Gemeinde ist ihnen noch nicht eingefallen. Und ich glaube, so ähnlich ging es den Menschen auch mit den Synagogen. Wenn sie Frieden für ihre Angst gesucht haben, ist ihnen die Synagoge nicht eingefallen. Denn die Pharisäer und die Schriftgelehrten konnten der Angst der Menschen eigentlich nur mit Gesetzen, mit Richtlinien begegnen. Und ich frage mich, ehrlich gesagt, wie sehr das auch bei uns so ist. Also wir wissen ja auch immer genau, wann, was, wo zu sein hat und wie es zu, vor allen Dingen, wie es zu sein hat, wie man Dinge tut und so weiter. Das wissen wir ziemlich gut Bescheid. Und dabei fehlt es uns so ein bisschen am Verständnis für Gnade. Dabei ist Gott das so wichtig. Und ich glaube auch, dass das der Grund ist, warum sie Jesus so überrannt haben. Weil Jesus hat von Gnade gesprochen. Von tiefer Gnade. Und Menschen haben gemerkt, der meint das ernst. Das ist keine Floskel, das ist richtig ernst. Und die Menschen haben bei Jesus Gnade erlebt. Und deswegen komme ich auch zu dem Punkt, dass ich immer wieder denke, wir müssen das verstehen. Es ist ein Wort, was wir schon x-mal gehört haben, aber wir müssen erstmal verstehen, was Gnade ist. Und es ist so schön, wie Paulus das schreibt im 2. Korinther. Da schreibt er an die Korinther, Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat mit dieser Welt Frieden geschlossen. Gott ist kein alter Mann mit einer Knarre in der Hand, eigentlich stinksauer auf uns und möchte uns am liebsten erschießen, weil wir Sünder sind. Und nur wenn du dich an Jesus hältst und nur wenn du was mit Jesus zu tun hast, können wir ihn irgendwie besänftigen. Das ist so ein Bild, was manchmal vorherrscht. Aber so ist es nicht. Gott hat Frieden gemacht mit der Welt. Gott hat sich versöhnt mit der Welt. Gott hat sich mit uns versöhnt, als wir noch seine Feinde waren, schreibt Paulus an anderer Stelle. Als wir von Gott noch keine Ahnung hatten und dachten, der ist doof und was auch immer, da hat Gott uns schon geliebt. Er hat sich schon versöhnt. Und dass Gott sich in deinem Leben, wenn du hier sitzt, hat sich Gott wahrscheinlich in deinem Leben vorgestellt, das ist Gnade. Deine wohlüberlegte Bekehrung aus freiem Willen ist aus meiner Sicht eine Illusion. Es tut mir leid, wenn ich irgendjemanden damit verletze, aber ich glaube, man muss das mal so sagen. Diese wohlüberlegte Bekehrung, die wir manchmal so, wir merken uns, welcher Tag das war. Und ich glaube, das ist auch, darf das machen, sich diesen Punkt zu merken, wann man mit Gott angefangen hat. Aber was wir nicht machen dürfen, ist, uns einzubilden, wir hätten nach reiflicher Überlegung und nach Abwägung der Argumente uns für Gott entschieden. Jesus sagt, niemand kommt zu mir, wenn ihn nicht der Vater zieht. Der freie Wille, wer sich damit beschäftigt, wird merken, dass es den so gar nicht so gibt. Und wenn uns Gott in seiner Gnade begegnet und ich Jesus kennengelernt habe, dann ist es ein Geschenk. Dann dürfen wir dankbar sein. Wenn der freie Wille so einfach wäre, dann bräuchten wir keine Alkoholikerarbeit. Weil dann könnte man ja einfach sagen, hör auf zu trinken. Und der Alkoholiker sagt, jawohl, ich höre auf. Dann könnten alle mit dem Rauchen aufhören. Aber so ist es nicht. Und deswegen sind wir darauf angewiesen, dass Gott sich uns vorstellt. Und Paulus sagt nach dem Satz, also er schreibt, Gott hat sich mit der Welt versöhnt. Und er schreibt weiter, wir fordern euch auf, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und der Wochenspruch, den haben wir noch nicht gehört, aber der Wochenspruch für die kommende Woche, der steht im Epheserbrief, der sagt, aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Das ist genau nochmal die Zusammenfassung. Dass du gerettet bist, ist Gnade. Und dass Gott dir begegnet, ist es auch Gnade. Ich war heute Morgen in Treno und habe gepredigt, eine andere Predigt. Und wir haben vor der Predigt ein Lied gesungen. Das Lied, der ein oder andere kennt das vielleicht, das Lied Höher. Und da geht es im Refrain, heißt es da, deine Liebe ist tiefer als das Meer. Und da habe ich dem Trainer auch gesagt, Leute, wir singen das so weg. Wir kennen das Lied und dann singt man so die Worte einfach so dahin. Geht uns ja auch mit unseren Liedern hier so. Aber was heißt, also stell dir mal vor, was das für dein Leben heißt, wenn Gottes Liebe tiefer ist als das Meer. Was glaubst du eigentlich, mit welcher Angst du Gott enttäuschen kannst? Was glaubst du, mit welchem Zweifel du Gott in Erklärungsnot bringen könntest? Kleiner Tipp, keinem. Mit welchem Fehler, den du im Leben machen könntest, glaubst du, Gott zu verunsichern? Und das ist Gnade, das zu verstehen. Dass Gottes Liebe tiefer ist, als wir denken können. Größer, weiter, unverständlich, groß. Und wenn wir diese Gnade verstehen, was für mich die Grundlage des Glaubens ist, dann kann aus dieser Angst und dieser Zerstreuung Vertrauen werden. Geh in Gnade. Die Bibelstelle geht ja aber noch weiter. Es bleibt ja nicht dabei stehen, dass es Jesus auf den Magen schlägt und dass er den Menschen begegnet. Jesus macht was Spannendes. Er redet mit seinen Jüngern darüber, wie man dieser Situation begegnet. Er sagt, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Manche stellen sich jetzt Großevangelisationen vor. Ja, wie heißt er? Der in Afrika, Bonke, Reinhard Bonke. Die fahren mit Bussen, also das sind über 1 Million Leute, stehen da und hören eine Predigt von ihm. Und wer dann zum Kreuz kommen will, der läuft nicht nach vorn, das geht gar nicht. Die fahren mit Bussen von hinten nach vorn. Aber das ist damit nicht gemeint. Gott sagt nicht, ihr sollt hier Mähdrescher werden, die jetzt einfach hier in den Weizen abhauen. Wir sollen Menschen nicht mit Wahrheiten beschießen. Das heißt, wir sollen tun das, was Jesus getan hat. Wir sollen den Menschen begegnen. Wir sollen versorgen mit dem, was in der Situation nötig ist. Manchmal Heilung, manchmal Befreiung, Gebet, offene Ohren. Wir sollen von der Gnade Gottes reden und von der Liebe Gottes. Und wenn du Gnade brauchtest, damit Gott dir begegnet, dann darfst du das auch auf die anderen anwenden. Manchmal ist das so ein, es kommt Gott sei Dank nicht so häufig vor, aber da wird über die Menschen, die ungläubig sind, so geredet, als hätten die sich dafür entschieden. Als hätten die gesagt, ich will nicht mit Gott. Als könnten die was dafür. Dann denk an dich. Denk dran, du kannst auch nichts dafür. Auch für dich war es ein Geschenk. Und die Menschen, die sind nicht gegen Gott. Davon bin ich überzeugt. Menschen sind ängstlich, ja. Menschen sind verunsichert, ja. Und Menschen sind gegen falsche Gottesbilder, auf jeden Fall. Adam und Eva sind die Ersten, die sich eigentlich nicht gegen Gott wenden, sondern gegen ein falsches Gottesbild. Weil die Schlange sagt, ihr dürft nicht von allen Bäumen essen. Gott ist also ein Geizhals. Und gegen das Bild entscheiden sie sich. Und das geht über die Jahrhunderte hinweg bis heute. Menschen haben falsche Bilder von Gott. In unserem Land war es über Jahrhunderte Pflicht, in der Kirche zu sein. Sonst war man gesellschaftlich eigentlich draußen, sonst war man geächtet. Und jetzt wundern wir uns, warum Menschen keinen Bock auf Gott haben. Das müssen wir erstmal überwinden. Über lange Zeit wurde Gott als moralischer Aufpasser verkündigt. Und jetzt wundern wir uns, warum Leute keinen Bock haben auf Gott, weil sie ein völlig falsches Bild von ihm haben. Jesus kritisiert die Pharisäer und Schriftgelehrten genau zu diesem Thema und sagt, weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr verschließt das Himmelreich vor den Menschen. Ihr selbst geht nicht rein und die hineingehen wollen, die lasst ihr nicht hinein. Das heißt, er sagt, ihr habt selbst keine Ahnung von der Gnade Gottes und macht den Menschen noch die Hürden hoch, zu Gott zu kommen. Und erzählt ihnen noch, was sie alles machen müssen, damit sie für Gott gerecht sind. Damit es ja keiner schafft. Die Menschen lehnen nicht Gott ab, sondern das Bild, was sie von Gott haben. Okay, was haben wir damit zu schaffen? Wir sollen gehen. Das ist der Gehteil. So wie die Jünger, wie Jesus die Jünger ausschickt. Wir dürfen gehen als Begnadigte. Als die, die von der Gnade leben und von der Gnade reden. Helfen, beten und versorgen, denen wir begegnen. Und es ist bemerkenswert, wenn Jesus seine Jünger losschickt, ich meine, hat er keine Angst, dass sie Fehler machen, wenn die Jünger unterwegs sind? Ich meine, wie die sich dann verhalten haben, als Jesus gekreuzigt wird, ne? Das spricht ja Bände. Woher weiß er denn, dass sie an der Stelle schon so weit sind? Wer weiß, vielleicht erzählen die irgendwelchen Quatsch. Was ist denn mit uns, wenn wir rausgehen? Mache ich irgendwelche Fehler, wenn ich Menschen begegne und erzähle ihnen was von Gott? Aber da sind wir schon wieder bei der Gnade. Wenn wir Fehler machen, geht die Gnade nicht weg. Die Gnade ist da. Und Gott ist da. Gott ist bei all dem dabei, wenn wir Menschen begegnen. Und das richtige Begegnen tut sowieso Gott. Haben wir gerade schon gehört. Und in Gnade zu begegnen heißt eben oft, nicht zuerst reden, sondern zuhören und handeln. Wir dürfen also erst einmal selbst verstehen, wie groß Gnade ist, wie groß die Liebe Gottes ist. Und wir dürfen und wir sollen heil werden, wir. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Du selbst musst erstmal dafür sorgen, dass du Treibstoff hast. Du musst erstmal selber dafür sorgen, dass du verstanden hast, was die Liebe Gottes heißt. Und dann dürfen wir diese Liebe und dann dürfen wir diese Gnade raustragen. Wir sollen es auch zu den Verängstigten. Die gibt es. Die gibt es auch in unserer Gesellschaft zuhauf. Es gibt auch in unserer Gesellschaft die Stolzen. Es gibt die Verunsicherten. Und all die, die ein völlig falsches Bild von Gott haben, denen dürfen wir begegnen. Geh in Gnade. Amen.